Man muss nur ums Stadion herumgehen, da hängen ganz viele Bilder, Plakate von Spielern, die hier gespielt haben, von Mannschaften, die hier erfolgreich waren. Und wenn man dann jetzt ein Teil davon ist, und ich meine, wir haben auch ein bisschen dazu beigetragen, wir sind aus der dritten Liga aufgestiegen in die zweite Liga, haben es geschafft, uns zu halten, und dann ist man einfach stolz darauf, ein Teil dessen zu sein.
Einmal, immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Einmal immer, dem FCM-Podcast. Wie immer haben wir uns für euch einen ganz besonderen Gast überlegt. Und so kurz vor Weihnachten ist es an der Zeit, mit unserem Kapitän zu sprechen. Herzlich willkommen, Dominik Reimann.
Guten Morgen.
Mein Name ist Manuel Holscher und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback und sind auch diesmal ganz gespannt, was ihr nach dieser Ausgabe zu sagen habt. Wenn ihr euch natürlich die Ausgabe ganz angehört habt, hört auch gerne bei unseren anderen Ausgaben und Folgen rein. Ihr könnt uns natürlich bei allen Podcatchern abonnieren und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Ja, Domme, wir stehen kurz vor der Winterpause, haben natürlich noch ein Spiel bei Fortuna Düsseldorf, aber bisher 25 Punkte nach 16 Spielen. Wie schätzt du denn die bisherige Saison aus deiner, aus unserer Sicht ein?
Also insgesamt glaube ich schon, dass wir zufrieden sein können. Wir wollten auf jeden Fall uns verbessern im Gegensatz zu den ersten beiden Jahren und das haben wir ja Stand jetzt sehr gut hinbekommen und sind da auf einem guten Weg. Wenn man sich die Punkte anguckt, sieht das ganz gut aus, aber wenn man dann schaut, wo wir die Punkte geholt haben und wo wir wenig geholt haben, dann fällt es ein bisschen schwieriger, weil wir schon ganz gerne auch zu Hause ja die ein oder anderen Punkte mehr gesammelt hätten.
Ja, du sprichst es an, diese fast schon skurrile Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Kurze Einordnung dazu, wir sind Tabellenführer in der Auswärtstabelle und Tabellenletzter in der Heimtabelle. Kann man sich sowas eigentlich überhaupt erklären? Ist es dann irgendwann, viel oft wurden wir ja darauf angesprochen, wurde ihr auch darauf angesprochen, dass es eine Kopfsache ist, aber kann man sich's erklären?
Boah, es ist wirklich schwierig. Also wenn ich es mir erklären könnte, dann würde ich es mir irgendwie erklären und würde es vielleicht auch dann versuchen zu ändern oder wir würden es versuchen zu ändern. Aber irgendwie ist es ja in diesem Jahr schwierig gewesen, zu Hause Punkte zu holen, was uns auch ja ein Stück weit leid tut für die Fans, die dann wirklich ja alle zwei Wochen regelmäßig ins Stadion kommen, um uns zu unterstützen. Aber insgesamt wissen wir nicht genau, woran es liegt. Und das ist aber auf jeden Fall ein Punkt, was wir dann im nächsten Jahr ändern möchten und wo wir ja deutlich mehr Erfolge dann wieder zu Hause feiern möchten.
Ist ja vielleicht ein ganz guter Cut, dass man sagt, okay, das Jahr ist vorbei und im neuen Jahr startet man neu durch. Manchmal ist es ja auch so eine Kopfsache, wo man sagt, komm, alles auf Null und jetzt wird irgendwie nicht mehr drüber gesprochen, dass es noch einen weiteren Heimsieg in diesem Jahr geben soll. Das neue Jahr hat begonnen. Vielleicht ist es einfach irgendwo ein Ansatz, man weiß es manchmal nicht so genau, oder?
Ja, genau. Also das nächste Jahr steht an und da wollen wir uns neue Ziele setzen, weitere Ziele setzen, um uns zu verbessern. Und ja, das gehört auf jeden Fall auch dazu, wenn man sich die Hinrunde anguckt, dass wir dann zu Hause erfolgreicher sein möchten.
Fast genauso skurril wie die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen ist ja so die Situation insgesamt in der Liga. Also man sagt zwar immer, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile ein Werbeslogan seit 20 Jahren, die beste zweite Liga aller Zeiten. Man könnte aber, glaube ich, in dieser Saison bisher davon sprechen, dass es die engste zweite Liga aller Zeiten ist. Wie erklärst du dir das? Ist es wirklich so? Du siehst es ja auch wirklich Woche für Woche, Spiel für Spiel. Es lässt sich ja, egal gegen wen wir jetzt auch antreten, kaum einschätzen, wie die Partie verläuft.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch in den letzten Jahren schon so gewesen. Vielleicht ist es dieses Jahr nochmal ein bisschen enger. Ich meine, wir hatten das erste Spiel gegen Elversberg. Da hat, ja, glaube ich, haben alle gesagt, das hätten wir gewinnen müssen. Was wir auch hätten tun müssen, klar. Aber am Ende haben wir jetzt einen Spieltag vor Schluss der Hinrunde und Elversberg ist auf Platz 1. Also da sieht man wirklich, ja, wie ausgeglichen, wie eng die zweite Liga ist, dass da wirklich auch jeder jeden schlagen kann. Das ist nicht nur so, das ist dann so gesagt, das ist dann wirklich so. Und da gilt es dann halt für uns, so viele Punkte zu sammeln, wie es nur geht. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg und darüber freuen wir uns.
Zu dir persönlich, du spielst ja wirklich eine sehr stabile Saison, bist einer der Konstanten auch beim FCM. An welchen Stellschrauben hast du persönlich jetzt im Sommer auch gedreht, dass du nochmal den nächsten konstanten Schritt machst? Weil ich weiß ja selber, du bist ja auch sehr selbstkritisch auf der einen Seite und suchst ja auch immer weiter nach Verbesserungen, was ja ein super Ansatz auch ist.
Ja, ich glaube, vielleicht hat man es ein bisschen gesehen, dass ich ein bisschen mutiger bin, auch was die Strafraumbeherrschung angeht. Ich komme teilweise ja ein bisschen häufiger aus meinem Fünfer oder im Fünfer raus und versuche die Flanken abzufangen. Das hat letzte Woche leider nicht funktioniert, das hat gegen Schalke leider auch nicht funktioniert. Aber insgesamt glaube ich schon, dass ich da auch als Torwart den Jungs dann viel wegnehmen kann, wenn viele Flanken, weil das ist dann auch irgendwo die zweite Liga, es werden viele Flanken reingespielt, es werden viele Standards reingespielt und wenn dann da hinten ein Torwart ist, der dann mutiger ist oder mutig ist, beim Rauskommen, dann hilft man auch seinen Vorderleuten und das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Fehlerfrei bin ich nicht, das ist glaube ich aber auch keiner und ich bin auf jeden Fall einer, der an seinen Schwächen arbeitet und sich immer verbessern möchte.
Die Winterzeit ist ja auch die Zeit der schwerer werdenden Plätze und der unebeneren Plätze. Ich glaube, das ist gerade für dich auch ein Thema aufgrund dessen, dass du ja so sehr ins Spiel mit eingebunden bist. Das ist ja ein großer Unterschied zu vielen anderen Torhütern in der zweiten Liga. Wie bereitest du dich so auf diese Situation vor? Weil wir können, glaube ich, die anderen mal ein bisschen teilhaben lassen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Man geht nicht einfach auf den Platz, weil du musst ja im wahrsten Sinne des Wortes mit Hindernissen und Unebenheiten immer Spiel für Spiel rechnen. Also bei uns im Stadion an sich ist der Rasen ganz gut, aber auch der merkt es langsamer.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist nicht nur für mich dann ein bisschen schwieriger, sondern generell für unser Spiel halt, weil wir gerne den Ball haben, den Ball laufen lassen möchten mit vielen Pässen. Und wenn man dann auf einem Platz spielt, der vielleicht nicht so eben ist, wo der Ball gerne mal tickt, dann ist das Ganze ein bisschen schwieriger. Aber klar, wenn wir uns warm machen vorm Spiel, wie in Münster, da habe ich einen Rückpass beim Aufwärmen bekommen und der hoppelt über meinen Fuß und geht mir hinten ins Tor rein. Zum Glück ist das nicht im Spiel passiert. Aber dann sagt man in der Kabine vorm Spiel den Jungs, ey, wenn ihr mir den Ball zurückspielt, spielt am besten neben das Tor, links oder rechts daneben, dass wenn der Ball mal durchgehen sollte, der nicht ins Tor kullert, sondern dann ins Aus und dann gibt's halt Ecke für den Gegner. Aber das sind halt Sachen, die gehören dazu. Es gibt Plätze, die sind das ganze Jahr über top. Wenn ich mich an Kiel erinnere, die hatten immer einen super Platz. Und dann gibt's halt Plätze, die mit der Zeit halt schlechter werden, weil das Wetter auch nicht mitspielt. Das ist völlig normal, darauf müssen wir uns dann einstellen. Da müssen wir vielleicht auch ein Stück weit unser Spiel ein bisschen anpassen, vielleicht nicht ganz so risikohaft, wie es vielleicht im Sommer geht, wo die Plätze super sind. Aber ja, das finde ich, machen wir ganz gut.
Du bist jetzt seit Saisonbeginn auch offiziell Kapitän und hast immer mal vorher auch in Einzelsituationen vertreten, aber jetzt eben wirklich ganz offiziell. Wie war es für dich, als du das erste Mal offiziell die Kapitänsbinde getragen hast, die Mannschaft aufs Feld geführt hast?
Ja, was ganz Besonderes. Ich habe mich ja unglaublich gefreut, weil es ist ja, am Ende ist es für den Außenstehenden dann das Zeichen, er ist jetzt Kapitän. Für mich hat sich an sich nicht viel geändert und es ist ja auch noch ein bisschen mehr dazu als, oder es kommt ein bisschen mehr dazu als, die Kapitänsbinde beim Spieltag zu tragen, weil man auch außerhalb vom Platz dann nicht am Spieltag, sondern generell unter der Woche auch viel Austausch mit den Trainern hat und viel Verantwortung übernehmen muss. Aber insgesamt, ich habe mich sehr gefreut und ich gebe da mein Bestes. Ich möchte ein guter Kapitän sein und ich glaube, ich mach das bis jetzt ganz gut.
Du sagst es, das auf jeden Fall und definitiv. Und du sagst es gerade auch, neben dem Platz gibt es natürlich einige Aufgaben. Es wurde in den vergangenen Jahren immer mal wieder darüber diskutiert und auch bei anderen Vereinen, dass natürlich das Kapitänsamt vielleicht auch für manche eine Last sein könnte. Den Eindruck hatte ich jetzt bei dir überhaupt nicht. Und du sprichst es gerade an, dass viele Gespräche drumherum auch geführt werden sollen und müssen. Ist es für dich vielleicht genauso sogar so, dass du es positiv siehst, weil du eben auch positiven Einfluss nehmen kannst, weil du es eher spüren kannst? Ich habe auch das Gefühl, dass du eben ein Typ bist, der da auch positiv einwirken kann und auch ein guter Regulativ ist?
Ja, auf jeden Fall. Nein, ich freue mich über jeden Austausch. Wenn der Trainer irgendwann nicht mehr mit dir redet, dann hast du ein Problem. So. Und als Kapitän hast du halt ständigen Austausch mit dem Trainer, mit dem Torwarttrainer, mit dem Co-Trainer. Das mag ich. Ich mag es auch, mich generell zu verbessern, der Mannschaft zu helfen, um sich dann insgesamt zu verbessern. Und wie gesagt, da sind wir auf einem sehr guten Weg.
gibt dir das dann sogar ein bisschen Sicherheit, wenn du sagst, es ist schwierig, wenn er nicht mehr mit einem redet, und so hat man eigentlich immer die Sicherheit, okay, man weiß auch immer so das direkte Feedback zu schätzen, um gar nichts irgendwie aufkommen zu lassen. Manchmal sagt man ja, wenn man vielleicht länger nicht miteinander gesprochen hat, dann baut sich was auf, so besteht die Gefahr eigentlich gar nicht, weil man immer direktes Feedback hat, das kann ja auch befreiend sein. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn irgendwas ist, wird es direkt angesprochen, das ist dann in dem Fall wirklich super.
Und grundsätzlich, wenn wir über das Kapitänsamt auch sprechen, der 1. FC Magdeburg ist ein Traditionsverein, wirklich ein Riesenverein mit großer Tradition und Geschichte. Welche Einordnung hat es für dich, wenn du eben dann der Kapitän da auch bist? Was bedeutet dir dieses Amt als solches?
Ja, wenn man sich die Geschichte vom Verein anguckt, dann auf jeden Fall. Ich meine, man muss nur ums Stadion herumgehen. Da hängen ganz viele Bilder, Plakate von Spielern, die hier gespielt haben, von Mannschaften, die hier erfolgreich waren. Und wenn man dann jetzt ein Teil davon ist, und ich meine, wir haben auch ein bisschen dazu beigetragen. Wir sind aus der dritten Liga aufgestiegen in die zweite Liga, haben es geschafft, uns zu halten. Und dann ist man einfach stolz darauf, ein Teil dessen zu sein. Und wie gesagt, wir geben unser Bestes, wir wollen noch erfolgreicher sein und insgesamt glaube ich schon, dass wir auf einem guten Weg sind.
Du bist ja auch Kassenwart in der Mannschaft. Wie bist du eigentlich zu dem Job gekommen?
Ja, das war damals Sir Lord Conte mit, ich glaube, Tobi Knost, und da die dann irgendwann gegangen sind und nicht mehr bei uns gespielt haben, mussten wir zwei neue haben, die das machen, und ich habe mich bereit erklärt und habe das dann gemacht. Ich mache es eigentlich nicht so gerne, aber weil es auch mit viel Anstrengung verbunden ist, weil wenn man Strafen auszahlt, dann muss man die auch einsammeln, und wenn man dann da hinterherlaufen muss manchmal, ist es schon ziemlich anstrengend.
Fast schon eine rhetorische Frage, was zeichnet denn einen guten Kassenwart aus? Die Hartnäckigkeit, oder?
Ich glaube schon, die Hartnäckigkeit. Ich meine, man muss nicht mit mir diskutieren. Wenn man was falsch gemacht hat, dann kann man dafür auch gerade stehen und dann in dem Fall vielleicht zahlen. Aber insgesamt, klar, trotzdem tauscht man sich aus, trotzdem hilft man und sieht halt zu, dass die Kasse einigermaßen gefüllt ist.
Was ist da wichtiger, Härte oder Empathie?
Ja, ich würde sagen beides. Also ein bisschen Härte schon, aber auch Empathie, dass man nicht als Kassenwart dann dasteht, als wäre man die Petze und sammelt nur das Geld ein und alle hassen dich. Das ist dann jetzt auch nicht mein Ziel. Aber schon, dass wir dann auch ein bisschen Geld in der Kasse zusammen haben.
Was natürlich die Hörer wahrscheinlich am meisten interessiert, wer ist ein guter Kunde bei dir?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist sehr, sehr ausgeglichen. Also mittlerweile ist es wirklich, wirklich wenig geworden. Wir hatten mit El Fadli letztes Jahr einen, der gerne mal zu spät gekommen ist. Aber das haben wir jetzt gerade gar nicht. Da sind wir auf einem guten Weg. Klar, vergisst der eine oder andere dann mal ein Leibchen mit rauszunehmen. Bälle sind vielleicht mal nicht aufgepumpt oder der eine oder andere kommt eine Minute zu spät. Aber das ist alles wirklich im Rahmen und das ist auch gut so.
Da könnte man schöne Grüße nach Hamburg ausrichten und sagen, aus doppelter Hinsicht, schade, dass Fadli nicht mehr da ist. Ja.
Auf jeden Fall, schade.
Kommen wir zu dir nochmal zum FCM auch. Du bist jetzt seit mehr als 3 Jahren beim Club und beim FCM. Hättest du dir bei deiner Ankunft gedacht, dass du irgendwann zum einen so lange bei einem Verein bist, so etabliert auch beim FCM bist, so viele Spiele gemacht hast und den Verein dann auch noch als Kapitän aufs Feld führst?
Nein. Also ich kam ja aus einer nicht so einfachen Zeit aus Kiel und war am Anfang wirklich, wirklich froh, dass ich hier die Chance dann auch, vor allem bei dem Verein, dann die Chance bekommen habe, Spiele zu spielen. Mir war es am Anfang relativ egal, oder ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, wie lange das vielleicht geht. Aber insgesamt muss ich ja schon sagen, dass es bis jetzt sehr gut zusammengepasst hat und ich da auch keinen Grund sehe, irgendwie was zu ändern, sondern ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich in der Stadt wohl, ich fühle mich beim Verein wohl, und das geht alles den richtigen Weg für mich.
In Zeiten, in denen ja viele Spieler wirklich häufig auch Vereine wechseln, bist du jetzt wirklich mit mehr als 3 Jahren schon lange da, sagst jetzt auch, dass es da keinen Grund gibt, das zu ändern, und da kommt noch ein bisschen was dazu. Was bedeutet dir der FCM und der Club als Verein auch?
Es ist sehr familiär, sehr eng alles. Es gibt ganz, ganz viele liebe Menschen im Verein, aber auch drumherum. Und ja, selbst wenn man hier auf die Straßen geht, man wird angesprochen, man möchte ein Foto, das zeigt alles einem, dass man hier auch gern gesehen ist ein Stück weit. Und man fühlt sich halt auch wirklich einfach wohl. Ich wohne mittlerweile in Magdeburg, ich bin häufiger auch in der Stadt unterwegs und ja, ich fühle mich wohl, ich finde es schön hier und möchte noch ein bisschen hier bleiben.
Du hast es schon angedeutet, die Tradition und die Geschichte. Was macht für dich sonst noch so den FCM besonders? Auch das Familiäre hast du schon gesagt, aber insgesamt auch?
Ja, vor allem die Fans. Das ist ja klar. Also ob auswärts oder heim, da hast du eine unglaubliche Unterstützung. Die kannte ich aus Kiel nicht so. Und als ich dann hier hingekommen bin und das erste Heimspiel hier gespielt habe, da war ich schon ja ein Stück weit überwältigt, weil es auch einfach unglaublich laut ist, jede Tribüne macht mit und das hilft enorm. Vielleicht hat man das in diesem Jahr nicht so gut gesehen in den Heimspielen, aber es hilft und ich hoffe, das bleibt so und ich hoffe, wir werden auch einfach dann zu Hause wieder erfolgreich.
Zur Ehrenrettung kann man ja auch sagen, es gab ja wirklich super viele Spiele, in denen ihr ja noch deutlich dominanter wart als in den Auswärtsspielen. Ich glaube auch, wenn man das nicht überstrapazieren soll, aber ein gewisses Spielglück, wenn es das gab, gab es das meistens auswärts so. Ich denke auch so an die Partie in Köln, selbst auch in Münster hätte es vielleicht theoretisch ein bisschen anders laufen können. Und dann natürlich Heimspiele jetzt gegen Schalke zum Beispiel, auch gegen Ulm, gegen Elversberg, gab es ja zahlreiche Beispiele, in denen es eigentlich auch anders hätte laufen können. Also wir gehen einfach optimistisch ins neue Jahr und denken mal, dass es da auf jeden Fall wieder zu der alten Heimstärke zurückkommt.
Ja, vor allem, also man kann schon dazu sagen, dass wir in den Heimspielen nicht schlechter waren. Also es ist ja schon so, dass wir dort auch gute Spiele gemacht haben, aber nur am Ende halt nicht gewonnen haben. Und das müssen wir uns wieder erarbeiten. Daran werden wir arbeiten und dann wird das auch wieder zurückkommen.
Du hattest es gerade schon angedeutet, du bist aus einer nicht so einfachen Zeit von Holstein Kiel nach Magdeburg gewechselt. Wie hast du die Zeit damals erlebt? Du hattest auch schon mal gesagt, dass du im Nachgang viel draus gezogen hast und gelernt hast, aber ich glaube in dem Moment, als du es erlebt hast, da war es wahrscheinlich nicht so einfach für dich. Wie war die Zeit für dich? Was war schwierig?
Also am Anfang war es eine schöne Zeit, weil ich habe die Chance bekommen, in die zweite Liga zu wechseln von Dortmund, wo ich in der Regionalliga gespielt habe. Also als erstes kann man schon sagen, dass es ein guter Schritt für mich war. Nur hat sich das in der Zeit dann ergeben, dass ich am Anfang gespielt habe, dann nicht mehr gespielt habe und dann auch nicht mehr im Kader war. Und das war dann halt so für mich schon eine Zeit, wo es schwierig war, weil du dann auch irgendwo den Draht ein Stück weit zur Mannschaft und du bist zwar immer beim Training, aber du bist nie bei den Spielen dabei, dann sitzt du vorm Fernseher und die Auswärtsspiele guckst du dir zu Hause an. Also es war schon keine einfache Zeit, wo ich aber viel draus gelernt habe, weil in der Zeit lernst du halt, was du machen kannst, um trotzdem bereit zu sein, falls irgendwann mal was kommt. Und es kam was mit Magdeburg und ich hatte keine großen Probleme oder musste nicht lang anlaufen, damit es auch hier funktioniert hat. Ich wusste, dass wenn ich irgendwo hingehe, bin ich bereit. Ich habe so für mich gearbeitet selber, ob im Kraftraum oder auf dem Platz, dass ich jederzeit bereit war, spielen zu können. Und das hat mir dann auch, glaube ich, hier enorm geholfen, dass ich, wie gesagt, klar musste man sich anpassen am Spielstil, aber man war trotzdem bereit, man war fit, man war da, man wusste, worauf es ankommt und das war dann in der Zeit für mich enorm, enorm wichtig und das habe ich auch dank Kiel dann auch am Ende gelernt.
Du sagst gerade an den Spielstil anpassen. Viele denken sich, glaube ich, fast schon so, dass du schon immer so gespielt hast und Christian Tietz dich nur deshalb verpflichtet hat, weil du genau diesen Spielstil schon so immer verinnerlicht hattest. Aber auch für dich war es, glaube ich, eine Umstellung, was dich natürlich auszeichnet. Und das wurde ja auch immer wieder betont, dass du eben gut mit dem Ball am Fuß bist. Aber wie war das für dich so in den ersten Einheiten, als du gesehen hast, was der Trainer von dir verlangt?
Ja, viel. Also der Trainer ist ja sowieso im Training einer, der sehr viel coacht, sehr viel verbessert. Und als neuer Spieler ist es dann fast schon überfordernd, dass du so viel Input bekommst, was du umsetzen musst. Und am Ende will der Trainer dir nur helfen und dich besser machen. Und trotzdem war es schon so, dass man sehr viel umstellen musste. Allein die Position vom Torwart, dass man, in Kiel war es dann so, du hast einen Rückpass bekommen und wenn dann dich dann einer angelaufen ist, dann hast du den Ball angeschlagen. Und das wollte man hier eigentlich nicht so gern sehen. Und das waren halt alles so Punkte, die man lernen musste, die man anpassen musste, wo wir dann das eigentlich ganz gut hinbekommen haben.
Und im Verlauf der Automatismen, wenn sich die entwickeln, ist es wahrscheinlich dann einfacher, glaube ich. Ja?
Genau, also mit der Zeit weiß man, worauf es ankommt. Man weiß, wann kann ich einen Pass spielen, wann kann ich einen Pass nicht spielen, wann spiele ich den Ball lang, wann kann ich ihn kurz herausspielen. Das sind dann wirklich Automatismen, die dann mit der Zeit, mit den Spielen, die du dann bekommst, dann automatisch kommen und die du dann lernst.
Dass du gut mit dem Ball umgehen kannst, das ist ja schon in frühester Kindheit klar geworden. Es gab jetzt kürzlich wieder mal einen Fernsehbeitrag, der veröffentlicht wurde. Als du damals noch aus Münster nach Dortmund gependelt bist, hast du den dir nochmal angeschaut?
Nee, ich gucke mir das nicht gerne an.
Aber vielleicht dann mal darauf eingehend, es war ja genau die Zeit, du kommst aus Münster, bist dann in frühester Kindheit auch schon aus Münster regelmäßig nach Dortmund gependelt. Wie war die Zeit denn anfangs für dich auch? Du warst ja anfangs im Feld, bist dann ins Tor gekommen, aber wie war es denn auch von Münster dann immer nach Dortmund zu gehen und beim BVB schon in der Nachwuchsabteilung zu spielen?
Also ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern eine sehr stressige Zeit, weil du halt Schule und Fußball irgendwie verbinden musstest. Meine Eltern mussten arbeiten und mussten mich nach Dortmund bringen. Klar gab es dann irgendwann einen Fahrdienst, der dich abgeholt hat, aber in der Anfangszeit gab es das nicht. Und die mussten wirklich, gefühlt jeden Tag mit mir nach Dortmund fahren. Von Münster nach der Schule haben die mich abgeholt. Dann sind wir zum Training gefahren und dann war es abends, weiß nicht, 9 Uhr wieder zu Hause und bis schlafen gegangen. Aber zu dem Zeitpunkt hat man sich ja auch noch nicht darüber, da hat man keine Gedanken darüber gehabt, was vielleicht mal werden kann. Da hat man Fußball gespielt, weil man Fußball spielen wollte. Und man hatte Spaß dran und klar hatte man Träume, aber so hat man da nicht dran gedacht. Und vor allem nicht am Anfang, als man den Schritt dann wirklich gemacht hat zu Dortmund. Ich meine, ich bin mit 7 Jahren nach Dortmund gegangen und mit 7 denkst du nicht daran, dass du in 10 Jahren bei den Profis sein wirst. Klar möchtest du, aber du gehst halt nicht mit dem Ansatz dann irgendwo dahin, sondern spielst einfach Fußball, weil du Fußball spielen willst.
Wann hattest du so die ersten Begegnungen mit den damaligen Profis? Weißt du das noch?
Ich glaube, also als Jugendspieler in Dortmund hast du auch früher zumindest immer die Möglichkeit gehabt, mit den Spielern in den Heimspielen einzulaufen. Also da haben wir dann regelmäßig die Chance bekommen, mit den Spielern einzulaufen aufs Feld vorm Spiel und da hattest du dann so den ersten Kontakt, aber so geredet miteinander hat man ja nicht. Das kam dann irgendwie mit 15, 16, wo ich dann das erste Mal bei den Profis dann wirklich mittrainiert habe.
Wann hast du es gemerkt, dass es auch zum Profi wirklich reichen kann? Du sagst gerade am Anfang, und das ist ja auch, glaube ich, genau richtig, der Ansatz, dass man vor allem Fußball spielen möchte, weil man Fußball spielen möchte. Das ist ja das Wichtigste, was du überhaupt haben kannst, du hast Spaß dran. Wann hast du gemerkt, dass es neben dem Spaß auch wirklich ernst werden kann, also im positiven Sinne, dass es wirklich zum Profi reichen kann?
Ja, das kam, glaube ich, so mit 15, 16, wo du dann wirklich das erste Mal dann die Chance hattest, mit den Profis zu trainieren. Davor gab es halt auch ein paar Jahre, wo es für mich schwieriger war, weil ich war dann zwischendurch wieder im Feld, dann war ich wieder im Tor und dann musste ich mich irgendwann entscheiden. Dann stand sogar die Übernahme in die nächste Jugend in Frage und man wusste nicht, ob ich es schaffe. Deswegen, das waren alles so Punkte, wo du dann noch nicht dran gedacht hast. Du wolltest einfach nur Fußball spielen und solange es geht bei Dortmund. So. Und dann hat es am Ende wirklich sehr lange funktioniert und mit 16, glaube ich, hast du dann das erste Mal bei den Profis mittrainierst und das war natürlich super, super Gefühl, super Tag und den wirst du immer in Erinnerung behalten.
Wie war es so, als du das erste Mal dann die Kabine betreten hast? Also ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen wie im Fernsehen, wenn man sie auf einmal live sieht. Wie war es für dich?
Also daran kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube sogar, dass ich gar nicht in der Kabine war, sondern von der Umkleide von uns noch rübergegangen bin, sofort auf den Platz. Aber ich weiß, dass meine Schwester dabei war und nach dem Training unbedingt ein Foto mit Aubameyang machen wollte.
Das ist auch nicht schlecht, ja. Konntest du verbinden quasi. Ja. Sehr gut. Ja, du warst dann auch im Profikader dabei. nimm uns mal mit, wie war das so, das Erlebnis? Es ist jetzt ja auch kein ganz kleines Stadion. Ich glaube, es war auch mal in einem Heimspiel. Wie hast du das wahrgenommen?
Es waren zwei Heimspiele. Einmal bei Klopp noch gegen Frankfurt. Da war ich wirklich 16. Da war so viel Glück mit dabei, dass ich dann da ja quasi hin musste, weil einfach keiner mehr da war. Ich meine, wir hatten eine zweite Mannschaft, wir hatten drei Torhüter bei den Profis und keiner konnte. Und dann durfte ich mit und da haben wir das Spiel gewonnen. Das war sehr schön und ich glaube, es gibt sogar noch ein Bild, wo ich auf der Bank neben Reus sitze. Klar, also alleine das Warmmachen, wenn du dich da warm läufst vor der Südtribüne, ist schon sehr schön. Und das zweite Spiel war das Schalke-Spiel, wo Schalke das 4-4 macht in der letzten Minute. Und es war auch eine schöne Erinnerung, aber nicht so schön wie das Spiel davor, weil der Ausgang vom Spiel nicht so schön war.
Gab es denn mal eine Situation, in der dir vielleicht sogar ein Einsatz gedroht hätte, beziehungsweise hattest du mal das Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt rein muss?
Also das denkst du in dem Moment halt wirklich. Aber zum Glück gab es den Moment nicht. Ich glaube, jetzt wär man in einer anderen Lage, da wird man sagen, okay, passt, ich gehe jetzt ins Tor. Aber mit 16 oder dann, ich glaube, mit 18 war das, da denkst du nochmal anders. Vor allem, weil du dann noch kaum Seniorenspiele gemacht hast und dann da vielleicht auf einmal auf dem Platz stehen musst. Dann ist das Stadion voll mit 80.000. Ich glaube, da war ich froh. Und ich glaube, da gab es auch keinen Moment, wo ich dachte, scheiße, jetzt muss ich ins Tor.
Ja, dein junger Torhüter-Kollege Robert Kamper war jetzt das erste Mal beim Spielen bei Preußen Münster im Profikader. Konntest du seine Nervosität, die man in ihm zum Teil ja auch ansehen konnte, nachvollziehen?
Es war aber nicht das erste Mal.
War er schon mal vorher, ja?
Der war schon letzte Saison in den ersten beiden Spielen dabei.
Es wirkte so, als ob er das erste Mal dabei gewesen wäre.
Weil ja klar, also für ihn ist das ja auch was Besonderes. Er ist noch relativ jung, er ist ein guter Torwart. Aber wenn du dann aus der Jugend kommst und dann, das ging ja relativ schnell auch bei ihm, dass er dann dabei ist, dann ist es normal, dass du aufgeregt bist. Du weißt ja nie, was passiert. Es kann immer was passieren, wenn der Torwart sich beim Warmmachen verletzt, dann musst du auf einmal im Tor stehen und da musst du dann bereit sein. Aber nein, es ist völlig normal, dass er dann vielleicht ein Stück nervös war. Ich habe es aber nicht so gesehen. Also für mich hat er einen klaren Eindruck gemacht und genau.
Genau, vor allem darauf bezogen vor dem Spiel. Also tatsächlich kann man da ganz klar sagen, als es dann zum Aufwärmen ging, da war er dann wirklich straight und cool. Ich habe gehört, einen Tag vorher hast du dir einen kleinen Spaß erlaubt, ja, dass er vielleicht hätte spielen können. Was war da los beim Training?
Nein, ich habe es mit unserem Physio überlegt, aber das haben wir dann nicht umgesetzt. Das wär nicht richtig gewesen.
Also hast du ihn in Sicherheit gewogen auf der Seite und wolltest ihm nicht noch zusätzlich möglichen Druck aufbürden. Ja.
Genau, genau.
Sehr gut. Wir hatten ja schon drüber gesprochen. Du kommst ja aus Münster, hast zwar nie für die Preußen gespielt, aber war die Partie für dich in diesem Fall bei Preußen Münster trotzdem besonders? Weil du hattest immer gesagt, du hast ja trotzdem Spiele als Zuschauer auch besucht, ja?
Klar, also ich komme aus Münster, ich bin in Münster geboren und das Stadion kennt man. Man kennt auch den Verein, das ist klar. Ich hatte nur keine Berührungspunkte genau mit dem Verein, weil ich dort nie irgendwie gespielt habe. Klar hat man das immer verfolgt. Es ist halt meine Geburtsstadt und ich habe halt immer noch meine ganze Familie dort. Und deswegen war es für mich auch ein besonderes Spiel, weil ich vor meiner Familie spielen konnte. In meiner Stadt, wo ich geboren bin. Deswegen war es war's für mich ein besonderes Spiel.
Wie oft bist du jetzt aktuell noch in Münster? Ich meine, es ist zwar jetzt nicht ganz weit weg, aber ich weiß ja selber drum, ihr habt ja nicht so viel frei, als dass es sich dann permanent lohnen würde, häufiger dort zu sein. Aber schaffst du es trotzdem manchmal, oder?
Ja, also wenn wir zwei Tage am Stück frei bekommen, dann fahre ich schon mal nach Münster. Ich meine, in der letzten Zeit war es ein bisschen weniger, weil ich auch weiß, dass wir jetzt bald Urlaub haben, bald Weihnachten ist. Aber ich sehe schon zu, dass ich dort auch hinkomme und oft hinkomme, dann meine Familie zu besuchen, weil die freuen sich dann genauso, wie ich mich freue.
Du hast es gerade angedeutet, du bist ja während der Zeit in Dortmund ein paar Mal dann wirklich auch nochmal hin und her gewechselt zwischen Feld und Torhüter. Für dich persönlich, weil du kannst es ja am besten beurteilen, worin hat so die größte Umstellung stattgefunden? Was war so für dich der größte Unterschied denn auch in den verschiedenen Rollen?
Ja, als Torwart darfst du den Ball in die Hand nehmen.
Ja. Das war eine schöne Vorlage und schön genutzt.
Nein, weiß ich gar nicht. Also, ich meine, wenn du bei Dortmund in der Jugend spielst, dann musst du ja auch Fußball spielen können. Da bist du ja auch nicht nur Torwart. Deswegen, das ist eine gute Frage, aber das kann ich gar nicht so beantworten.
Dass, wenn du im Feld stehst, nicht die Gefahr besteht, dass du den Ball in die Hand nimmst, könnte man jetzt auch noch sagen, das wäre der Konter.
Könnte man dann auch so sagen, ja.
Aber vielleicht anders gefragt auch jetzt in der Situation als Torhüter, darüber haben wir auch häufiger schon mal gesprochen, wie gehst du mit diesem Druck um, dass jeder Fehler, den du machst, weil machen wir uns ja nichts vor, jeder Spieler auf dem Feld macht Fehler während des Spiels. Es ist ja wie so viele Sportarten auch ein Fehlersport logischerweise. Aber beim Torhüter allgemein, das ist gar nicht bei dir nur so, das ist bei jedem Torhüter so. Jeder Fehler kann ja gleichbedeutend mit einem Gegentor sein. Muss nicht, kann aber. Wie gehst du so mit diesem Druck um? Wie hat sich's auch entwickelt? Hast du so Strategien gefunden, wie du auch besser damit umgehst? Weil ich kann mir schon vorstellen, das ist nicht am Anfang so und bleibt immer so, sondern man entwickelt sich ja logischerweise auch.
Also was ich sagen kann, ist, dass wenn wir ein Spiel haben, gehe ich nicht ins Spiel und sage, ich darf keinen Fehler machen, weil das ist, glaube ich, der größte Fehler, den du dann machen kannst. Und Fehler passieren halt leider und passiert jedem. Also ich meine, auf Spitzenniveau, wenn man sich die Champions-League-Spiele unter der Woche anguckt, da hast du eigentlich immer irgendwo ein Spiel dabei, wo ein Torwart nicht so gut aussieht. Und da sieht man, dass auch da nur Menschen rumlaufen. Und das ist halt völlig normal, dass man Fehler macht. Man muss halt trotzdem versuchen, die Fehler zu minimieren. Das ist so wenig Fehler, wie es nur geht, werden. Und wenn man dann mal einen Fehler gemacht hat, dann geht die Welt davon auch nicht unter. Man hat trotzdem meistens noch ein Spiel danach, was dann weiterläuft, wo man immer noch performen muss und wo man immer noch zeigen kann, was man wirklich kann. Und das ist so der Ansatz, wo ich rangehe. Ich möchte keine Fehler machen, aber Fehler passieren halt manchmal leider. Wichtig ist halt nur, wie man am Ende damit umgeht, dass man sich nicht darauf so aufreibt, dass das Spiel danach gelaufen ist. Weil das ist dann das größte oder der größte Fehler, den man am Ende machen kann, wenn man sich dann wirklich das ganze Spiel oder das ganze restliche Spiel darüber Gedanken macht, wie man ja in dieser Situation nicht gut ausgesehen hat und was man vielleicht in dieser Situation anders machen könnte. Weil das kann man alles nach dem Spiel machen. Nach dem Spiel kann man sich auch hinsetzen mit dem Torwarttrainer und kann sich die Situation dann nochmal angucken und kann vielleicht dann überlegen, was man besser machen kann. Und dann kann man das unter der Woche trainieren. Und das ist so der Ansatz, den ich dann wähle im Spiel. Und klar, nach dem Spiel gehe ich da kritisch dran. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann sage ich habe einen Fehler gemacht. Das ist völlig normal und den Fehler möchte ich nicht nochmal machen. Und was muss ich machen, damit ich den nicht nochmal mache?
Hast du ansonsten so ein spezielles mentales Training oder vielleicht auch so ein Training bezogen auf Entspannung und Anspannung? Gibt es da sowas, was du verfolgst, was du gut findest?
Mittlerweile nicht mehr, nee.
Also hast du für dich so im Prinzip, weil es klingt ja auch sehr strukturiert, einen klaren Fokus gefunden, dass du während des Spiels, so habe ich es jetzt verstanden, eigentlich alles zur Seite schiebst und danach holst es wieder zu an und analysierst es, ja.
Ja, genau. Ja, so sollte man das, glaube ich, auch machen, weil, wie gesagt, wenn du im Spiel einen Fehler machst, dann bringst du ja nicht, während des Spiels dich darüber aufzuregen oder dir Gedanken zu machen, was habe ich da jetzt falsch gemacht. Das Spiel geht weiter und das Spiel musst du erstmal zu Ende spielen. Danach kannst du immer noch gucken, wie die Situation war, was man besser machen kann.
Hast du so einen speziellen Ablauf auch am Spieltag? Vielen Spielern gibt es ja auch so eine Sicherheit, um einfach ganz klar zu sein, um auch diesen Fokus dann zu halten und auch immer gleich das Gefühl zu haben vor dem Heimspiel? Oder ist dir das nicht so wichtig?
Also ich habe da keinen genauen Ablauf. Also so einen groben Ablauf habe ich schon. Das hat, glaube ich, aber jeder, dass man, wenn man in die Kabine kommt, dann zieht man sich um, dann macht man erst ein Tape, dann geht man sich aufwärmen, dann zieht man sich zuerst den Schuh an und dann geht man raus. Also so einen kleinen Ablauf hat man schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich muss genau diesen Ablauf jedes Mal machen, weil sonst läuft's nicht. Also das ist jetzt auch nicht so, aber so einen groben Ablauf, ich glaube, das hilft dir schon dann während des Spiels, dass du dir dann weniger Gedanken darüber machen musst, wie bin ich jetzt richtig angezogen, habe ich das gemacht, sondern wenn du einen Ablauf hast, dann weißt du, und du den durchgezogen hast, dann weißt du, dass du bereit bist für das Spiel.
Gab es denn im Verlauf der vergangenen Jahre vielleicht etwas, was du angepasst hast, was dir im Nachgang so richtig gut getan hat? Sei es jetzt so, dass du beispielsweise auf was verzichtet hast, dass du sagst, eben genau dieses, ich muss jetzt nicht drüber nachdenken, ob alles funktioniert hat, weil im Endeffekt blockiert es vielleicht im schlechtesten Fall nur so, dass du vielleicht sogar aufgeräumt hast, sage ich mal, mental so, dass du genau den Fokus gefunden hast, oder hat sich so Schritt für Schritt mit der Erfahrung entwickelt? Wie war es bei dir?
Also klar, erstmal lernst du über der Zeit mit Fehlern umzugehen. Ein Stück weit Druck hast du ja immer. Also ob du zu Hause spielst oder auswärts, die gucken eigentlich mindestens immer 20.000 im Stadion zu. So, dann hast du die noch, die vorm Fernseher sitzen. Also du weißt auf jeden Fall, dass da einige Leute dir zuschauen, was du gerade machst, und dann machst du ungerne Fehler. Aber das ist halt so ein Punkt, den du dann auch ausblenden musst. Und das alles, würde ich sagen, kommt wirklich über die Zeit, übers Alter und über Spiele. Das heißt, wenn du mehr Spiele machst, dann wirst du reifer, dann weißt du, mit verschiedenen Situationen auch einfach umzugehen. Und ja, die werden dir dann auch im Laufe der Karriere dann auch helfen. Und wenn dann irgendwann wieder was vorkommt, dann wirst du aus dieser Situation wieder lernen. Also gewisse Situationen, die sich wiederholen, daraus wirst du auch lernen. Und deswegen sage ich, mit der Zeit wirst du einfach reifer.
Ist es das auch, was du einem jungen Nachwuchstorhüter raten würdest, oder gibt es da auch einen Tipp, den du einem Nachwuchstorhüter unbedingt mitgeben würdest? Was wäre da wichtig aus deiner Sicht?
Also was ich gelernt habe, ist, dass, also was mich damals im Training, als ich ein Stück weit jünger war, mich oft rausgebracht hat, sind Situationen im Training, die nicht so gelaufen sind, wie ich sie wollte, dass ich mich dann quasi ein restliches Training dann darüber aufgeregt habe und dann nicht mehr fokussiert im Training war. So, das sind dann, weil im Training hast du viel, viel, viel mehr Aktionen, viel mehr Abschlüsse. So, und wenn du dich aber auf eine Situation dann aufhängst, dann ist das restliche Training gelaufen. Und das ist auf jeden Fall so ein Punkt, den ich auch gelernt habe. Klar gibt es immer noch mal Situationen im Training, wo du dich ja ein bisschen aufregst, weil das nicht so gelaufen ist, wie du es gerne möchtest, oder weil du einen Fehler gemacht hast. Aber insgesamt glaube ich schon, dass es auch im Training wichtig ist, Situation abhaken und nächste Aktion kommt, weil im Training hast du deutlich mehr Aktionen, die dir helfen können, besser zu werden.
Was würdest du dem jungen Domme, der damals von Münster nach Dortmund gependelt ist und wirklich noch richtig jung war, was würdest du ihm heute mitgeben? Was wäre so das Wichtigste?
Ja, am Ende kann ich sagen, mach genau das, was du, also was ich jetzt gemacht habe. Gib Gas, hab Spaß und denk nicht zu viel nach. Spiel einfach.
Das ist eine wunderbare Überleitung, weil wir haben, Domme, für dich natürlich auch ein paar Sprachnachrichten von dir Vertrauten, teilweise auch mit dem Augenzwinkern und teilweise aber auch eben sehr inhaltlich. Wir würden einfach mal loslegen mit einem Teamkollegen, der dir eine Frage stellt, und ich glaube, du wirst ihn relativ schnell erkennen.
Domme, von mir die Frage, ob du dich immer an Geschwindigkeitsbegrenzungen hältst oder ja, was da so ist.
Das war Philipp Heckel-Hercher, und es klang fast ein bisschen fies, die Frage. Willst du darauf eingehen?
Ja, die ist wirklich fies, weil ich geblitzt wurde auf dem Rückweg von Berlin, wo wir unterwegs waren mit Hecke auch. Und ja, passiert mir nicht oft, aber das passiert mir leider ab und zu mal, dass ich einen Ticken zu schnell gefahren bin. Aber alles halb so wild.
Okay, ich glaube, Hecke wähnt sich in Sicherheit, weil er bei uns schon im Podcast zu Gast war, aber ich glaube, das klingt so, als ob es auch nochmal eine Revanche geben könnte auf anderer Ebene, oder?
Ja, gleich, auf jeden Fall, wenn ich in die Kabine gehe.
Sehr gut, quasi umgehend, ja. Wir haben auch noch ein paar weitere Fanfragen, sage ich schon auch, aber wir haben natürlich auch noch ein paar weitere Sprachnachrichten, und wir machen einfach mal weiter.
Hallo Domme, Heiko hier. Schön, dass du im Podcast sitzt und quatschst über dich ein bisschen. Kurze Frage an dich. Was machst du eigentlich an dem Abend, wenn wir den nächsten Tag frei haben?
Die Fragen werden fast nicht netter, könnte man sagen. Aber ich glaube, die ist gar nicht so schlimm. Aber Heiko hatte, glaube ich, einen speziellen Hintergedanken. Weißt du ungefähr, worum es gehen könnte? Ich glaube, es geht um Freizeitaktivitäten vielleicht so.
Nee. Also weiß ich wirklich nicht. Also ich würde jetzt sagen, wenn wir danach den Tag auch noch frei haben, dann fahre ich nach Münster.
Okay.
Aber ich weiß nicht, worauf Heiko jetzt, also.
Ich glaube, es geht darum, manche haben ja früher mal Uno gespielt oder sonstiges. Ich glaube, es geht um sowas wie Spielen, Poker, ähnliches oder so.
Achso, weiß ich nicht. Nee. Kann ich nichts zu sagen.
Okay, da müsstest du Heiko vielleicht nochmal fragen. Die Frage bleibt dann offen und ich glaube, da gibt es gleich einiges in der Kabine zu klären.
Ja.
Und wir machen einfach mal weiter. Ein der dir sehr vertraute Person hat auch eine Frage an dich.
Stell dir vor, es regnet und du musst unbedingt mit deinem Hund rausgehen. Welche Route würdest du wählen oder würdest du ganz verzichten, mit ihm Gassi zu gehen?
Matthias Tischer, dein Torwarttrainer, der dich sehr gut kennt.
Das ist eine gute Frage. Ich habe da wenig Probleme, im Regen auch mit meinem Hund spazieren zu gehen. Also ich habe da auch keine feste Route, wenn es regnet. Also wenn ich frei habe, dann gehe ich auch im Regen durch den Stadtpark oder fahre dann nach hinten zu Heiko, weil da viel Feld ist, wo der Hund auch laufen kann. Also das ist mir dann, sich mal halt Gummistiefel an. Also das ist mir dann egal.
Sehr gut. Du ziehst durch einfach. Ja.
Ja.
Sehr gut. Weiter geht's.
Moin Domme, hier ist Noah. Ich habe eine Frage für dich. Wenn du Hilfe brauchst für deinen Rasen in Münster, von wem holst du dir die Hilfe am ehesten? Von Tischi? Von unserem Greenkeeper oder guckst du bei TikTok nach Videos?
Auf jeden Fall von Tischi. Also der hat so viel Ahnung vom Rasen. Da frage ich Tischi.
Sehr gut. Ja, das können wir tatsächlich bestätigen. Also Diskussionen über verschiedenste Rasenplätze, gerade auswärts, sind vorm Spiel immer hyper spannend und gerade Tischi ist da ganz vorne dabei. Deshalb, also ich glaube, eine sehr gute Wahl. Bei der Wahl der Sprachnachrichten darf eine Person natürlich nicht fehlen und die Frage jetzt schon mal vorab ist ein wenig länger.
Hi Domme, grüß dich. Toll, ich stehe hier schon schmunzelnd gegenüber unserem Pressesprecher, der mich wirklich konfrontiert hat, also jetzt im Podcast jetzt mit Sicherheit sehr viele interessante Fragen beantworten muss. Aber ich glaube, was die Zuschauer sich mir schwer vorstellen können und doch auch mal interessant ist, was du ihm beantworten kannst. Wir sind jetzt ja schon einige Zeit zusammen und man muss ja wirklich sagen, du prägst wie kein anderer das Torhüterspiel im Spielaufbau, wie du das Spiel einleitest, wie du verschiedene Verantwortung übernimmst. Lass doch aber mal den Zuschauern zu teilen. Wissen, was es eigentlich für dich bedeutet, wenn du aus dem Spiel rausgehst und bist so in den Spielaufbau eingebunden. Was heißt das eigentlich, was du alles beachten musst? Was für eine Wirkung hat es bei dir auf die Psyche, auf die Konzentration? Viel Spaß noch.
Cheftrainer Christian Tietz, ein bisschen hatten wir schon drüber gesprochen, aber wenn der Cheftrainer fragt, dann...
Das war aber eine gute Frage oder ja, ein guter Ansatz von ihm, weil... In dem Spiel, was wir spielen, da kommt es ja nicht nur darauf an, dass die, also was viel, glaube ich, auch erwähnt oder viel gesehen wird, dass die Spieler einfach zu mir zurückspielen und viele Rückpässe zu mir. Aber das hat ja alles irgendwo einen Hintergedanken, dass wir am Ende einmal mehr auf dem Platz sind, wenn ich höher stehe, dass ich ja die Situation so erkenne, kann ich jetzt den Ball auf die Sechs spielen, ins Mittelfeld spielen, kann ich den Ball auf dem Innenverteidiger spielen, auf dem Außenverteidiger, kann ich sogar, wenn die Abwehrkette vom Gegner hochsteht, vielleicht sogar hinter die Kette spielen, dass wir mit einem Ball die ganze Mannschaft überspielt haben. Muss ich jetzt fallen, verlieren wir vielleicht gerade den Ball, wenn ich ihn jetzt gerade nicht habe, muss ich dann jetzt schon fallen, muss ich nach hinten, um ein Tor zu sichern, also es gibt wirklich viele, viele Aspekte, die du beachten musst, wenn man ein Stück weit höher spielt, wenn man im Spielaufbau ein Stück weit höher steht, weil wenn da ein Fehler passiert, dann wird es schwieriger, das Tor zu verhindern, wenn ich nicht mal im 16er stehe, also da gibt es wirklich sehr viele Punkte, die man beachten muss, aber ich glaube, der Trainer bringt uns das sehr gut bei und auch der Torwarttrainer bringt uns das sehr gut bei und da sind wir im Torwartteam auf einem super Weg.
Und es ist wirklich super schön, dass er diese Frage stellt und die Möglichkeit gibt, einfach bestimmte Dinge nochmal einzuordnen, weil es, glaube ich, genau wie du sagst, deutlich komplexer ist als die Variante, man spielt nur zurück, sondern du hast es ja auch immer wieder erwähnt, eben genau das mit dem Blick, den du dann ja auch nach vorne hast, immer geguckt wird, wo entstehen eben Lücken, die dann eben überspielt werden können, die gefunden werden können und die dann eben auch im Spielaufbau dann, und du bist ja der erste Spieler im Spielaufbau, dann eben genutzt werden können.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn man von außen auf das Spiel guckt, dass ja viele Rückpässe auch einfach zu mir kommen. Aber ich glaube, das ist auch einfach nur der Punkt, weil ich der letzte Mann bin hinten. Das sind dann in dem Fall keine Rückpässe zum Torwart, weil wir nicht wissen, wo wir hinspielen sollen, sondern gezielte Pässe zu mir, dass wir den Gegner auch einfach ins Laufen bringen müssen. Weil wir, sobald der Gegner mich anläuft, ist irgendwo auf dem Platz von uns einer frei. Und das ist so, ja, leicht erklärt der Ansatz, den wir haben, dass wir mit einem Torwart, der hochsteht, einfach einen Mann mehr haben. Und sobald die den Torwart dann auch anlaufen, sind wir irgendwo auf dem Platz frei. Und die Situation suchen wir.
Christian Tietz hat aber auch noch eine Nachfrage, die wir natürlich auch dir nicht vorenthalten wollen.
So, Domme, damit aber nicht genug, ja. Ist ja klar, dass wir noch einen nachlegen müssen. Lass gerne mal die Zuschauer teilwerden, wie es denn so ist mit deiner Kontrolle bei unserem 20-Tore-Wettbewerb.
Die Frage ist unfair. Also 20-Tore-Wettbewerb kann man sich ja so vorstellen, dass passiert eigentlich immer einen Tag vorm Spiel. Ist ein Torschusswettbewerb für die Spieler gegen die Torhüter. Es gibt einen zentralen Schuss, dann gibt es eine Flanke von außen, dann gibt es einen zentralen Schuss, dann gibt es eine Flanke von der anderen Seite außen. Und als ich hier hingekommen bin, ich will mich ein bisschen erklären, weil als ich hier hingekommen bin, gab es noch verschiedene Regeln, wie muss der Ball gespielt werden, darf er als Flanke flach, hoch oder nicht, und da gab es dann die Sache, die Flanke muss hochkommen, der Abschluss zentral ist nicht ganz zentral, sondern eher halb links oder halb rechts in dem Fall, man muss hinterm 16er abschließen, und es gibt auch keinen Nachschuss nach einer Flanke und der köpft und ich halte ihn und danach Torschuss und also Flanke, ich halte den Kopfball und danach der Nachschuss, der zählt, gab es auch nicht. So, mittlerweile darf aber alles gemacht werden für die Spieler. Die dürfen zentral schießen, die dürfen flache Flanken bringen, die dürfen Nachschüsse reinschießen, obwohl der Torwart in dem Fall, also nicht nur ich, sondern der Torwart in dem Fall einen Kopfball aus 5 Metern ohne Gegner schon gehalten hat, den Ball aber nicht so abwehren kann, dass der Stürmer dann wieder nachschießen kann, es zählt dann trotzdem. So, und deswegen bin ich manchmal ein bisschen lauter und ich will nicht sagen, reg mich auf, aber will halt das Spiel gewinnen. Also es ist halt Spieler gegen Torhüter und ich will am Ende gewinnen und deswegen bin ich vielleicht mal ein bisschen aufgebracht.
Das klingt ja schon fast ein bisschen unfair, wenn die alles dürfen, ja?
Also nach meiner Wahrnehmung hat sich das wirklich verändert, aber klar, es ist auch ein Tag vorm Spiel, das darf man nicht vergessen. Es soll ein gutes Gefühl geben für die Spieler, die am nächsten Tag auch die Tore schießen sollen. Und da will man nicht immer als Torwart dann ja der Spielverderber sein und jede Woche gewinnen, sondern da will man dem Team auch irgendwo ein gutes Gefühl geben und deswegen ist auch alles in Ordnung so. Da sollen die Regeln so sein, wie sie jetzt sind. Hauptsache, wir sind am Ende am Spieltag erfolgreich.
Da kommt der Kapitän durch, sehr gut. Da muss es auch, wenn es kratzt, dann manchmal, da muss man dann ein bisschen auf die Zähne beißen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Sehr gut. Wir haben auch noch wirklich zahlreiche Fanfragen bekommen, die sich an dich direkt gewendet haben. Auch viele Fans, die auch wirklich super positive Worte dir gegenüber haben, die einfach auch natürlich anerkennen, dass du nicht nur schon sehr lange bei uns bist, sondern dass du eben wirklich konstant stark bei uns auch Leistung und insgesamt einfach auch viele Erfolge gefeiert hast und das erstmal schon mal vorab, aber eben auch noch ein paar ergänzende, sehr, sehr spannende Fragen und die wollen wir jetzt so Schritt für Schritt dann auch nochmal direkt stellen. Der Philipp hat nämlich gefragt, gab es vielleicht ein Gegentor oder eine Niederlage, die dir sogar schlaflose Nächte bereitet hat?
Ja, also wenn du nach dem Karlsruhe-Spiel gut schlafen konntest letzte Saison, dann brauchst du, glaube ich, kein Fußball spielen. Also das war schon so ein Spiel, wo man, ja, nicht nur eine Nacht, also das war schon eine harte Woche danach. Wenn man 7-0 verliert, dann macht man sich schon einige Gedanken, auf jeden Fall. Und das ist, woran ich mich jetzt direkt erinnern kann, weil es, glaube ich, auch sehr zeitnah ist, wo ich schlaflose Nächte hat, ja.
Ihr möchtet aber nicht nur den negativen Part, sondern auch den positiven Part haben. Gab es denn einen Moment, der dich positiv überwältigt hat?
Ja klar, das ist ja der Aufstieg in die zweite Liga. Ich glaube, wir haben gegen Zwickau gespielt und dann haben wir das Spiel gewonnen und dann waren auf dem Platz nicht mehr 22 Spieler, sondern ein paar mehr Zuschauer dann auch. Und das war ja natürlich ein Moment, den man auch für immer in Erinnerung behält.
Paluis fragt, welchen Bezug hast du noch zu Polen?
Also ich habe noch einige Familienmitglieder dort. Also meine Patentante wohnt auch noch in Polen. Ich muss aber zugeben, dass ich relativ selten in Polen jetzt auch in letzter Zeit war oder in den letzten Jahren war. Aber der Bezug ist auf jeden Fall da und ich habe da noch Verwandtschaft.
Laura fragt, was war dein Lieblingsspiel beim FCM bisher?
Das ist... also von der Stimmung her gab es einige Spiele, wo man auch hier zu Hause erfolgreich war. Dann gibt es natürlich auch die Spiele jetzt in Köln diese Saison, wo man erfolgreich war und das von der Stimmung her super war. Aber insgesamt habe ich da, glaube ich, jetzt wirklich nicht dieses eine Spiel, wo ich sage, das war das Beste oder das Schönste oder ja.
Für Sabrina ist interessant, welche Ziele verfolgst du im Allgemeinen?
Also mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln. Ja, schon versuchen, jeden Tag irgendwie ein bisschen besser zu werden. Ob es immer im Fußballerischen sein muss, weiß ich nicht. Man kann sich auch menschlich weiterentwickeln. Aber dass man wirklich so, ja, jeden Tag irgendwo was dazulernt, irgendwas verbessert und dann... ja, auch nie aufgibt, sondern dann versucht auch erfolgreich, in dem Fall mit Magdeburg, so erfolgreich zu sein, wie es nur geht.
Alina hat gleich mehrere Fragen. Die erste, wo siehst du den FCM in 1 bis 2 Jahren?
Boah, das ist eine gute Frage, aber sehr schwer zu beantworten, weil erstmal ist die Liga sehr ausgeglichen. Dann sind wir auf einem guten Weg, haben uns, glaube ich, schon jetzt im Gegensatz zu den ersten beiden Jahren in der zweiten Liga weiterentwickelt. Ich kann es nicht genau sagen. Ich hoffe, wir entwickeln uns immer weiter und weiter und weiter. Und ich gebe dafür alles. Das steht außer Frage. Und ich bin mir auch sicher, dass jeder Einzelne in der Mannschaft Bock hat, noch erfolgreicher zu sein, noch mehr Spiele zu gewinnen. Und wo die Reise dann am Ende hingeht, das wird man dann in 1 oder 2 Jahren sehen.
Sie fragt auch, was du am liebsten in deiner Freizeit machst. Also wir wissen, dass du gerne mit dem Hund rausgehst und sonst so?
Ja, vielleicht mal mit meiner Freundin zusammen essen gehen. Ich habe in Schönebeck ein schönes Restaurant, das Weltrad, da wo ich ja ganz gerne essen gehe, wo das Essen auch wirklich super schmeckt. Und ansonsten in meiner Freizeit, wie gesagt, wenn ich 2 Tage frei habe, dann versuche ich nach Münster zu meiner Familie zu fahren, weil das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, dank meiner Familie sitze ich heute hier und spiele Fußball, also vor allem meine Eltern, das darf man dann auch nie vergessen.
Dazu passt vielleicht auch genau die letzte Frage von ihr auch noch. Wer ist denn dein Vorbild?
Also außerhalb vom Fußball, glaube ich, mein Papa. Und sonst würde ich sagen, Ter Stegen, der ist jetzt zwar leider verletzt, aber das, was er jetzt mit Barcelona als deutscher Spieler schon geschafft hat, ist schon wirklich für mich ganz, ganz stark. Und auch von seinem Torwartspiel, wie er spielt, finde ich sehr spannend und verfolge das sehr gerne. Und freue mich, wenn er wieder fit ist und ich ihm wieder zuschauen kann.
Die Frage von Ben zielt, glaube ich, auch auf deine fußballerische Qualität, denn er fragt, würdest du lieber den entscheidenden Ball halten oder ein Tor selbst schießen?
Ja, in dem Fall, weil ich jetzt Torwart bin, würde ich am liebsten den Ball halten. Aber irgendwann würde ich nicht Nein sagen, wenn ich selber mal ein Tor schießen kann.
Und dazu passt auch die Frage von Luisa, würdest du gerne mal einen Elfmeter schießen? Das ist natürlich die naheliegendste Option, vielleicht um auch mal ein Tor zu schießen. Hans-Jörg Butt damals war ein bekannter Torhüter, der wirklich auch die Elfmeter regelmäßig geschossen hat, bis er dann nach einem etwas langen Torjubel direkt ein Gegentor kassiert hat. Danach durfte er, glaube ich, nicht mehr ran.
Das weiß ich nicht, ob er danach nicht mehr ran durfte. Aber es gab ja auch Torhüter, die Freischüsse geschossen haben. Das gab es ja auch schon. Aber wenn es keinen gibt, der sich dazu fühlt, einen Elfmeter zu schießen, dann würde ich auf jeden Fall auch einen Elfmeter schießen, ja.
Der Tore interessiert sich dafür. Wie bist du denn genau auf Magdeburg gekommen, damals bei deinem Wechsel?
Ja, also erstmal kann ich sagen, ich hatte jetzt nicht viele Optionen, die mir geblieben sind nach der Zeit in Kiel. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit dem Trainer jetzt, mit dem Torwarttrainer jetzt und haben mal zusammen gesprochen, was ist so die Idee, wie ist meine Idee, wie stehe ich dazu. Und es hat eigentlich von Anfang an, also nach dem ersten Gespräch, sehr gut gepasst und funktioniert, und ich war dann in dem Fall auch sehr froh, dass ich die Chance ja bekommen habe, und bin froh, dass ich jetzt hier bin.
Der Leon fragt, du hattest es schon angedeutet, wie wichtig dir die Fans auch sind und was die Fans der gesamten Mannschaft auch geben. Er fragt ganz explizit, wie ist es denn, wenn Block U hinter dir richtig Stimmung macht? Weil die Situation ist ja bei dir dann nochmal spezieller, weil sie sind ja wirklich die ganze Zeit direkt in deinem Rücken, zumindest eine Halbzeit lang.
Ja, mega. Also ich kann es immer nur wiederholen. Es freut mich wirklich, wenn wir alle zwei Wochen zu Hause spielen dürfen, weil die Stimmung unglaublich ist, die Unterstützung ist unglaublich, nicht nur an den Spieltagen im Stadion, sondern generell in der Stadt. Das ist, ich glaube, schon außergewöhnlich, und ich freue mich wirklich jedes Mal, und klar, es macht einfach Spaß, dann vor den eigenen Fans, die dich unterstützen möchten, zu spielen.
Eine abschließende Fanfrage noch von Mikkel, die bezieht sich auch darauf, dass du zu deiner Zeit in Dortmund ja aus dem Feld und ins Tor häufig hin und her gewechselt bist. Warum bist du am Ende Torhüter geworden?
Ich musste mich entscheiden. Also es war wirklich so, dass irgendwann der Zeitpunkt dann kam, wo man halt auch ein bisschen älter wurde, wo das dann halt nicht mehr so möglich war, dass man beides immer gemacht hat. Ich meine, irgendwann musste man auch eine Mannschaft zusammenstellen, wo du dann einen Torwart hast und halt die Spieler oder mehrere Torhüter, aber dann halt auch die Spieler, und entweder musste ich dann zum Torwartteam dazugehören oder zu den Feldspielern, und ich habe halt gefragt, wo es die besten Aussichten für mich dann in dem Fall gab, und da haben die Trainer gesagt, dass ja, es im Tor sehr gut aussieht, und das habe ich dann gemacht.
Das waren die Fanfragen. Vielen, vielen Dank auch für eure Einsendung. Freut uns immer super, und ist für euch dann auch wirklich die Gelegenheit, dann direkt auch bei uns im Podcast dann stattzufinden und die Fragen direkt zu stellen. Wir schauen auch, dass wir so viele Fragen wie möglich natürlich dann auch direkt im Podcast unterbringen. Abschließend haben wir die traditionelle Kurzpassrunde, Domme. Das sind fünf Fragen, die bisher jeder Gast gestellt bekommen hat, und das sind auch immer die gleichen Fragen. Wir würden dann direkt mal durchstarten. Welches versteckte Talent hast du?
Ich kann gut Diablo spielen. Also, du weißt, was ich meine.
Ja?
Ja, das kann ich gut.
Okay, ist es noch versteckt oder ist es schon offenkundig?
Meine Freundin weiß das, aber sonst weiß es, glaube ich, keiner.
Okay, dann ist es versteckt, definitiv. Welche Schlagzeile möchtest du gern mal über dich lesen?
Reimann hält den entscheidenden Elfmeter.
Das ist eine sehr schöne Schlagzeile, ne? Die möglicherweise vielleicht sogar mit Kickernote 1 benotet wird. Das ist ein kleiner Insider.
Vielleicht.
Dann dein Lieblingsstadion neben der Öffnet Arena. Könnte man jetzt fast erahnen, welches es ist?
Ja, ist, glaube ich, nicht so schwer. Also es ist dann das Stadion in Dortmund.
Dein Lieblingsort in Magdeburg?
Der Stadtpark.
Und abschließend eine Frage, eine fiktive Situation. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz. Was würdest du darauf sehen wollen?
Habe ich schon gesehen, da war ich schon drauf mit dem Zeigefinger nach vorne. Das möchte ich nochmal sehen.
Sehr gut, also gar nicht mehr so fiktiv die Situation. Sehr schön, gut. Nehmen wir nochmal mit auf und schauen, wenn es die Gelegenheit gibt, dass wir das dann in einer anderen Form vielleicht nochmal genauso machen.
Was stand drüber? Jetzt Mitglied werden. Oder Mitglied werden.
Ja, genau.
Ja, ja, genau. Das möchte ich nochmal.
Sehr gut. Dann, bevor ich dir das letzte Wort nochmal übergebe, bedanke ich mich vielmals bei dir, Domme, dass du dabei warst. Bedanke mich natürlich bei euch, dass ihr zugehört habt, und verweise natürlich nochmal auf unseren Kanal. Es gibt jetzt mittlerweile 10 Folgen. Hört gerne in die anderen Folgen natürlich nochmal rein. Wir wünschen euch natürlich ein frohes Weihnachtsfest. Vorher natürlich nochmal ein erfolgreiches Spiel bei Fortuna Düsseldorf. Wir haben auch direkt am Mittwoch jetzt aufgenommen. Die Folge wird am heutigen Mittwoch dann auch direkt erscheinen. Und wie eben angekündigt, Domme, die abschließenden Worte gehören dir.
Ja, erstmal auch vielen Dank von mir. Ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Einblick in meiner Gedankenwelt auch teilen und hoffe, ihr seid ein Stück weit zufrieden und genießt das, was ich jetzt hier erzählt habe. Und ich freue mich dann im nächsten Jahr in alter Frische euch wieder begrüßen zu dürfen im Heimspiel oder in den nächsten Heimspielen dann, wo wir auch erfolgreicher sein möchten.
Schönes Schlusswort. Danke, Domme.
Danke.
Einmal. Immer. Der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.